Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören RAE, Radio Argentinien in die Welt. Sie hören den internationalen Dienst des argentinischen Radios. Es ist hier 17 Uhr in Argentinien und 20 Uhr nach koordinierter Weltzeit. In Buenos Aires ist es heute sommerlich mit Temperaturen um die 29 Grad hier am späten Nachmittag. Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres täglichen oder werktäglichen Programms in deutscher Sprache. Mein Name ist Markus Christoph. Ich werde Sie jetzt in der nächsten Stunde durch dieses Programm führen. Und wir starten wie gewohnt mit den Schlagzeilen. Präsident Javier Milei rief in Davos dazu auf, den Kollektivismus abzulehnen. Forderung nach Freilassung des von der Hamas entführten Babys, das heute ein Jahr alt wird. Präsident Milei traf in Davos die Chefin des Internationalen Währungsfonds und versicherte ihr, ich werde halten, was ich versprochen habe. Das Parlament von La Rioja hat die Ausgabe einer eigenen Währung für die Provinz genehmigt. Sport. Der Argentinier Thomas Echeverri trifft am Samstag bei den Australian Open auf Novak Djokovic. Auf seiner ersten internationalen Reise seit seinem Amtsantritt im Dezember hat Präsident Javier Milei beim Weltwirtschaftsforum in Davos mit führenden Politikern und Geschäftsleuten aus aller Welt gesprochen. In seiner Rede sagte Milei, dass das größte Wirtschaftswachstum der Weltgeschichte im 19. Jahrhundert mit der Ausbreitung des Kapitalismus begonnen habe. In diesem Zusammenhang machte Milei den Staat für alle wirtschaftlichen Probleme verantwortlich, denn, das ist jedenfalls die Meinung von Milei, es gibt kein Marktversagen. Milei beglückwünschte zudem auch die Unternehmer, denn wenn sie reich würden, schafften sie Arbeitsplätze, was sie zu Helden mache, so der argentinische Präsident. Und weiter wörtlich sagte er, dass Nazis, Kommunisten, Sozialisten, Faschisten, Sozialdemokraten, Konservative und Politiker der Mitte alle gleich seien, wenn es um die Ausweitung staatlicher Eingriffe gehe. Und Milei will da wiederholte auch einen Satz, den er während seines Wahlkampfes mehrfach geäußert hatte, nämlich der Staat sei nicht die Lösung, er sei das Problem. Milei nahm des Weiteren auch den Feminismus und den Umweltschutz aufs Korn, die seiner Meinung nach beide Erfindungen des Sozialismus seien. Und Milei prangerte an, wörtlich, die Neomarxisten haben es geschafft, den gesunden Menschenverstand des Westens in den Medien, Universitäten und internationalen Organisationen zu vereinnahmen. Milei ist mittlerweile bereits auf dem Rückweg nach Buenos Aires. Hunderte von Menschen haben sich gestern in Buenos Aires versammelt, um die Freilassung des von der Hamas entführten argentinisch-israelischen Babys zu fordern. Die Kundgebung fand unter dem Motto "Kein Happy Birthday" statt, einen Tag vor dem ersten Geburtstag des kleinen Kfir Bibers. Das Kleinkind wird seit Oktober letzten Jahres von der islamistischen Miliz Hamas als Geisel gehalten. Mehrere Verwandte von Kfir Bibers nahmen an der Veranstaltung in Buenos Aires teil, bei der die Menge argentinische und israelische Flaggen schwenkte sowie orangefarbene Luftballons steigen ließ. Die Tante des Babys, Sandra Miasnik, erklärte gegenüber der Presse, dass die Menschen zusammengekommen seien, um mit einer Stimme zu fordern, dass alle Entführten lebend zu ihren Familien zurückkehren können. Und sie schickte ihrem kleinen Neffen eine Botschaft, wörtlich: Ich bin Teil deiner großen Familie, die in Buenos Aires auf dich wartet, die Stadt, in der dein Großvater José Luis geboren wurde. Kfir wurde zusammen mit seinen Eltern bei dem Angriff auf den Kibbutz Nir Oz im Süden Israels entführt. Im Rahmen des Weltwirtschaftsforums in Davos ist Präsident Javier Milei mit der Chefin des Internationalen Währungsfonds, Kristalina Georgieva, zusammengetroffen. Ich werde halten, was ich versprochen habe, versicherte der argentinische Präsident der Chefin des IWF. Er bezog sich dabei auf sein Ziel, die öffentlichen Ausgaben in Argentinien zu kürzen und die Inflation zu senken, die im Dezember alleine bei 25,5% lag. Milei dankte Georgieva für deren Unterstützung bei der Neuverhandlung des Abkommens mit dem IWF über die Tilgung der Schulden von mehr als 40 Milliarden Dollar. Die IWF-Chefin lobte ihrerseits die neue argentinische Regierung für das Tempo, mit dem diese die Reformen durchsetze. Gegenüber der Presse erklärte das argentinische Staatsoberhaupt, das Treffen sei beeindruckend gut verlaufen. Im Rahmen des Forums von Davos traf Milei auch mit dem britischen Außenminister David Cameron und der Königin der Niederlande, der Argentinierin Máxima Zorrilleta, zusammen. Die Legislative von La Rioja hat die Ausgabe einer eigenen Währung für die Provinz genehmigt. Die lokale Regierung wird voraussichtlich in der Lage sein, eine Anleihe namens Bocade im Wert von mehr als 22 Millionen Dollar zu drucken. Die Regierung von La Rioja will auf diese Weise die von der nationalen Regierung von Präsident Javier Milei vorangetriebenen Kürzungen der nationalen Mittel ausgleichen. Nach dem vom Kongress von La Rioja verabschiedeten Gesetz sollen 30% der Gehälter der öffentlichen Bediensteten der Provinz mit Bocades gezahlt werden.
Das Sportmagazin. Das Sportmagazin. Alle Disziplinen in einem Programm.
Der argentinische Tennisspieler Tomas Echeverri wird am Samstag bei den Australian Open auf die Nummer 1 der Welt, auf Novak Djokovic, treffen. Der Serbe qualifizierte sich für die dritte Runde, indem er gestern den Australier Alexei Popirin besiegte. Die dritte Runde des Grand Slam Turniers wird am kommenden Samstag ausgetragen. Im selben Turnier verlor indes ein anderer Argentinier, Francisco Cerundolo, gegen den Ungarn Fabian Marocan mit 6:7, 6:2, 2:6 und 4:6. Fußball. Die argentinische U23-Nationalmannschaft ist in Venezuela eingetroffen, um am vorolympischen Turnier teilzunehmen. Am Sonntag trifft die Albiceleste auf Paraguay. Es geht darum, sich ein Ticket für die Olympischen Spiele in diesem Jahr in Paris zu sichern. Liebe Hörerinnen und Hörer, es ist Zeit für ein wenig Musik. Wir hören eine Cumbia, das geht auch aus dem Titel hervor. Baila esta Cumbia von Gilda. Thank you.
te vas a bailar. Pero a mí no me podrás engañar, porque soy tu amiga. En tus ojos, en tu forma de mirar y en el paso que tú llevas a bailar. Pero a mí no me podrás engañar, porque soy tu amiga.
¿Y qué tal lo bailan Mariel y Fabricio en casa,
Baila, baila y sé feliz, y ten esto en cuenta, tú mañana te reirás de lo que hoy lamentas. Baila, baila y sé feliz, y ten esto en cuenta, tú mañana te reirás de lo que hoy lamentas. Por eso
baila,
baila esta cumbia,
mueve,
mueve la cintura,
danza,
danza tu cadera, mueve que te mueve, que te mueve, que te sigo.
Rai, Argentine vers le monde.
Rai, Argentina to the world.
Rai, 世界に向けて Argentina.
Rai, Argentina al mundo.
Rai, Argentina al mundo.
Rai, Argentinian in the world.
Rai, Argentina al mundo.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören RAE, Radio Argentinien in die Welt. Sie hören den internationalen Dienst des argentinischen Radios, Radio Nacional. Ja, wir sind hier live in Buenos Aires. Es ist 17.13 Uhr und unserem zweiten Nachrichtenblock wollen wir uns damit beschäftigen, was hier in der Region, und das meint Lateinamerika und Karibik, so passiert ist, und wir werfen unseren Blick zunächst nach Ecuador. Dort ist der Staatsanwalt, der wegen des Überfalls auf den Fernsehsender ermittelt hat, ermordet worden. Es handelt sich um César Suárez. Er wurde gestern in der Stadt Guayaquil nach dem Verlassen seines Büros von bewaffneten Männern heimgesucht, die ihn verfolgten und ihn in seinem Auto erschossen. Das Opfer untersuchte gerade den Einbruch, den Überfall einer Gruppe von Kriminellen auf das Studio des Fernsehsenders TC während einer Live-Sendung. Suárez war für die Ermittlung gegen die 11 Personen zuständig, die nach dem Überfall oder im Zusammenhang mit diesem Überfall am 9. Januar verhaftet worden waren. Der Jurist arbeitete des Weiteren auch an Fällen im Zusammenhang, auch mit anderen Fällen im Zusammenhang mit Drogenhandel, Terrorismus und organisierter Kriminalität. Mittlerweile sind 2 Männer wegen ihrer mutmaßlichen Beteiligung an der Ermordung des Staatsanwalts verhaftet worden. Dies teilte Polizeikommandant Cesar Zapata auf der Plattform X, früher Twitter, mit. Die Ermittlungen hätten demnach zur Identifizierung der beiden Männer geführt, sagte Zapata, wie die Tageszeitung Primicias berichtet. Während der Operation fand die Polizei ein Gewehr, zwei Pistolen, zwei Fahrzeuge sowie Kleidung, die der Kleidung von Sicherheitskräften nachempfunden war. Im Beitrag von X präsentierte Zapata ein Foto der beiden Verdächtigen, ohne dass man die Gesichter erkennen konnte, sowie ein weiteres Foto mit Waffen und zwei von der Kleidung, darunter eine Verkehrspolizeiuniform und die dazugehörige Mütze. Der kolumbianische Präsident Gustavo Petro hat mitgeteilt, dass die Behörden seines Landes daran arbeiten, herauszufinden, ob der flüchtige ecuadorianische Drogenboss Adolfo Macias Villamar alias Fito sich in Kolumbien aufhält. Petro informierte, dass mit der Regierung in Ecuador auch über eine Zusammenarbeit der Justiz bei der Rückführung kolumbianischer Gefangener verhandelt werde. Petro sagte, wenn er wirklich hier in Kolumbien ist, dann ist der Befehl, ihn festzunehmen. Die Polizei arbeitet an einer Bestätigung. Alle gefährlichen Kriminellen müssen gefangen genommen werden, sagte Präsident Petro in Erklärungen vor der Presse während des Weltwirtschaftsforums im schweizerischen Davos. Macias Villamar alias Fito, der Anführer der kriminellen Bande Los Choneros, war am Sonntag, dem 7. Januar, aus dem Regionalgefängnis von Guayaquil geflohen. Dies war zu einem Zeitpunkt, an dem die Regierung von Präsident Daniel Noboa eine neue harte Politik gegen das organisierte Verbrechen in Ecuador angekündigt hatte. In der vorigen Woche äußerte der Kommandant der kolumbianischen Streitkräfte, Elder Giraldo, den Verdacht, dass Fito in kolumbianisches Hoheitsgebiet eingedrungen sein könnte. Es ist möglich, dass Fito nach Kolumbien übergelaufen ist, sagte Giraldo. Unterdessen berichtete die Zeitung El Tiempo, sie wisse aus ihren Recherchen, dass Fito Verbindungen zu den revolutionären Streitkräften Kolumbiens, FARC, habe, vermutlich zu Restgruppen dieser 2016 eigentlich aufgelösten Guerilla-Truppe. Wir schweifen unseren Blick in den Norden des südamerikanischen Subkontinents, genauer gesagt in den Surinam. Dort hat der Gerichtshof am Mittwoch einen Fahndungs- und Haftbefehl gegen den ehemaligen surinamischen Präsidenten Desi Bouterse erlassen. Dieser sollte am Freitag eigentlich zur Verbüßung seiner 20-jährigen Haftstrafe wegen der Ermordung von 15 Oppositionellen im Jahre 1982 erscheinen. Die Staatsanwaltschaft Surinams sagte der Nachrichtenagentur AFP, dass auf internationaler Ebene auch Interpol mit der Suche nach dem ehemaligen Präsidenten beauftragt worden ist. Ein Berufungsgericht hatte im Dezember das Urteil in einem insgesamt 16 Jahre währenden Prozess gegen den ehemaligen Staatspräsidenten bestätigt. Die Staatsanwaltschaft erklärte, sie habe einem Antrag der Verteidigung von Bouterse auf Hausarrest mit medizinischer Betreuung stattgegeben. Polizeikräfte suchten am Morgen in seinem Haus in Paramaribo nach ihm, aber der Ex-Präsident war nicht dort, ebenso wenig wie einer seiner ehemaligen Leibwächter, welcher ebenfalls verurteilt wurde. Die ständige Vertretung Kubas beim Büro der Vereinten Nationen hat um eine Fristverlängerung von 30 Tagen gebeten, um auf die Vorwürfe der religiösen Unterdrückung zu reagieren. Die Vereinten Nationen, die UNO, hatte die religiöse Unterdrückung auf der sozialistischen Insel angeprangert, nachdem sie einen Bericht der Nichtregierungsorganisation Prisoners Defenders aus dem Jahr 2022 analysiert hatte. In jenem Jahr erstellten die NGOs Prisoners Defenders und Outreach Aid to the Americas einen Bericht über die Religionsfreiheit im Land und die diesbezüglichen Auswirkungen der neuen Verfassung Kubas. Der Bericht zeigte sowohl durch die juristische Studie als auch durch Erklärung von 56 religiösen Führern aus den vier wichtigsten Religionen Kubas in Kuba, als der wären Joroba, Katholizismus, Islam sowie evangelikale Strömungen, dass die kubanische Regierung in wörtlich absolutistischer Weise alle religiösen Praktiken in Kuba unterdrücke und kontrolliere. Dies mache sie, indem sie fiktive Gruppen schaffe, die de facto in den Händen der kommunistischen Partei lägen, und zwar durch das Büro für religiöse Angelegenheiten, das wiederum zum Zentralkomitee der Partei gehöre. In dem Schreiben beschuldigen auch 5 UN-Sonderberichterstatter die kubanische Regierung ausdrücklich, gegen Grundrechte und Freiheiten zu verstoßen. Liebe Hörerinnen und Hörer, es ist wieder Zeit für ein wenig Musik zwischendurch bei so vielen Nachrichten. Und wir haben hier für Sie vorbereitet ein Stück argentinischen Jazz von Javier Malosetti, und das Stück heißt Happy Hour. Thank you.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina, 面向世界.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けて Argentina.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in die Welt.
RAI, Argentina al mundo.
Ja, hallo liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören weiterhin RAE, Radio Argentinien in die Welt. Sie hören den internationalen Dienst des argentinischen Radios. Wir sind hier live in Buenos Aires, 17.27 Uhr Ortszeit. Ja, mein Name ist Markus Christoph und wir schauen uns mal an, was die deutschsprachige Presse so über Argentinien geschrieben hat und Da war jetzt der Fokus vor allem gerichtet auf den Auftritt des neuen argentinischen Präsidenten Javier Milei in Davos beim Weltwirtschaftsforum. Es war ja auch die erste Auslandsreise von Milei als Präsident und er hat ja mit seiner Rede, das haben wir vor einem Nachrichtenüberblick und auch gestern schon beleuchtet, ja durchaus für Aufmerksamkeit gesorgt undIm Spiegel, da kann man eine Analyse von Michael Berecher lesen, der direkt aus Davos berichtet und der hat den durchaus plakativen, einprägsamen Titel gewählt, der Kettensägenmann zerlegt den Zauberberg. Nicht? Also Javier Milei hatte ja im Wahlkampf immer wieder die Kettensäge als Symbol gezeigt, um damit anzudeuten, dass er den Staat, den Staatsapparat radikal zerkleinern möchte. Michael Brecher, schreibt, dass also Javier Milei selbst die Kapitalisten beim Davoser Weltwirtschaftsforum noch zu links sein und dass sein Auftritt vor der versammelten Wirtschaftselite zu einer Abrechnung geraten sei. Er schreibt wörtlich, wenn man etwas Schmeichelhaftes über den Auftritt von Javier Milei in Davos sagen möchte, dann vielleicht das. Die Kettensäge hat er diesmal nicht mitgebracht. Andererseits, weshalb zu grobem Werkzeug greifen, wenn man mit Worten ein rhetorisches Blutbad anrichten kann. Mileys Rede beim Weltwirtschaftsforum gerät zu einer Abrechnung. So viel Fremdscham dürfte es im Davoser Kongresszentrum zuletzt gegeben haben, als Donald Trump sich 2020 zum Stelldichein der Wirtschaftsbosse einfand. Die Erwartungen waren groß, nicht nur weil Milei zum ersten Mal seit seinem Wahlsieg im November ins Ausland gereist war. Der Präsident hatte schon im Anflug die Hoffnung geweckt, dass da endlich mal wieder einer richtig auf den Putz haut. Auf seinem Lufthansa-Linienflug in die Schweiz postete er Selfies und stänkerte gegen die sozialistische Agenda des Davoser Weltwirtschaftstreffens. Und weiter. Milei, warten Sie eben, ich wollte noch kurz das hier lesen. Ja, denn das muss man sich erstmal trauen, schreibt Brecher, den Festspielen des Kapitalismus vorzuwerfen, dass sie ihren Kompass verloren haben. An einem Ort, an dem sogar die evangelische Kirche während des Weltwirtschaftsforums ihr Gotteshaus an zahlungskräftige Gäste vermietet. Wenn das Sozialismus ist, dann einer, der in seinen schwarzen Limousinen verdammt gut getarnt ist. Apropos getarnt, dem Gastgeber und Gründer des Weltwirtschaftsforums, Klaus Schwab, scheint gar nicht aufzufallen, wen er da eingeladen hat. Das wäre jedenfalls die wohlwollende Interpretation seiner Begrüßung. bei der er von der großen, großen Ehre spricht, den frei gewählten Präsidenten von Argentinien zu treffen, der einen neuen Geist für Argentinien geweckt habe. Ob Schwab da wohl ahnt, welchen Geist er da aus der Flasche lässt? Nicht, dass es an Warnzeichen mangelt. Millets Pläne für eine Schocktherapie haben schon jetzt tausende Argentinier auf die Straße gebracht. Der Rechtspopulist will nicht nur die argentinische Wirtschaft liberalisieren, sondern auch die Rechte der Argentinier massiv beschneiden. In vielen Bereichen, von der Sicherheits- bis zur Sozialpolitik, will der Präsident sich weitreichende Befugnisse sichern, ohne Zustimmung des Parlaments zu agieren. Kritiker sprechen vom Ende der Gewaltenteilung. Erste Teile der Reform wurden von einem argentinischen Gericht bereits gestoppt. Wie Millet seine Pläne trotzdem durchboxen will? Schleierhaft. Wer sich am Mittwoch von ihm konkrete Aussagen über seine politischen Vorhaben erhofft hat, wird enttäuscht. Aus seiner Entourage heißt es lediglich, man sei zuversichtlich, alle Reformen durchzuziehen. Als Millet seine Tirade mit seinem Wahlkampfslogan »Lang lebe die Freiheit« verdammt nochmal beendet hatte, kommt kein Protest, sondern vor allem Applaus. Nicht von allen, aber doch von vielen. Einige Gäste strömen nach vorne, um dem Präsidenten die Hand zu schütteln oder ein Selfie mit ihm zu machen. Javier Millet hat in Davos offenbar geschafft, woran Greta Thunberg und andere vor ihm gescheitert sind, nämlich den Vordenkern vom Zauberberg den Spiegel vorzuhalten. Denn auch wenn es hier zum guten Ton gehört, von Gerechtigkeit, Umweltschutz und Inklusion zu schwärmen, die Aussicht aus Geld noch mehr Geld zu machen, ohne dass man vom Staat dabei gestört wird oder gar Steuern zahlen muss, scheint zumindest für einige einfach viel zu verlockend. In der Wirtschaftswoche schreibt Sonja Alvarez darüber, wie sich Javier Millet in Davos als Anti-Habeck inszeniert hat. Also Robert Habeck ist der deutsche Wirtschaftsminister. Sie schreibt, beim Weltwirtschaftsforum wird Millet, der wegen seiner Frisur auch den Namen die Perücke trägt, umringt wie kein anderer Regierungsvertreter. Und er nutzt die Gelegenheit, um an diesem Mittwoch einen bemerkenswerten Einblick in seine Agenda zu geben. Heute bin ich hier, um Ihnen zu sagen, dass der Westen in Gefahr ist, sagt Millet. Im Westen herrsche eine Weltanschauung, die unaufhaltsam zum Sozialismus und damit zur Armut führt, warnte er. Der Kapitalismus ist das einzige System, das die Armut in der Welt beenden kann. Millet, 53 Jahre alt, Ökonom und ehemaliger Chefvolkswirt verschiedener argentinischer Unternehmen, wirkt in seiner Rede wie ein Anti-Robert Habeck. Jegliche staatliche Intervention ist für ihn Teufelszeug. Märkte können aus seiner Sicht nicht scheitern. Und wenn sie es doch tun, dann nur, weil der Staat vorher eingegriffen hat. Sozialsysteme und Regulierungen führen aus seiner Sicht nur zu mehr Ungerechtigkeit und Armut. Der neue argentinische Präsident Javier Millet will radikale Reformen durchsetzen. Sein Wunsch, die heimische Währung, den Peso, durch den US-Dollar zu ersetzen, führt jedoch in die Irre. Der Staat ist nicht die Lösung, der Staat ist das Problem, mahnt Millet, der 30 Minuten lang im professoralen Stil immer wieder seine Thesen wiederholt, damit es am Ende offenbar auch noch der vermeintlich letzte Dumme kapiert oder die letzte Dumme. Denn Millet hat noch eine ganz spezielle Gruppe ausgemacht, die angeblich in den Sozialismus führt. Die Feministinnen und Feministen. Der Kampf der Geschlechter sei lächerlich, sagt Millet. In der libertären Lehre seien Männer und Frauen gleich. Mit ihrer radikalen Agenda würden die Feministen Hürden aufbauen. Von ihren Vertretern würden keinerlei Beiträge zur positiven Entwicklung kommen. Ich denke da an Familienministerinnen, erklärt Millet. Auch die Idee, dass aus der wirtschaftlichen Leistung ein Kuchen entstehe, den es gerecht zu verteilen gilt, sei laut Millet absurd. Der Kuchen wird immer wieder neu gebacken, sagt der argentinische Präsident. Entweder würden sich Güter und Dienstleistungen verkaufen oder nicht. Dann eröffne der freie Unternehmenskapitalismus neue Chancen. Erfolgreiche Unternehmer sind Helden, die der Gemeinschaft nützen, lobt Millet. Dieses Modell werden wir in Argentinien umsetzen. Wen er dagegen loswerden will, die wörtlich linken Parasiten. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, zur Entspannung zwischendurch mal wieder ein wenig Musik. Reggae, nicht aus Jamaika, sondern aus Argentinien, von der Band Los Pericos. Und das Stück heißt La Edad del Cielo.
Una estrella fugaz, una chispa tan solo en la edad del cielo. No somos lo que quisiéramos ser, solo un breve latir en un silencio antiguo con la edad del cielo. Calma, todo está en calma, deja que el beso dure, deja que el tiempo cure. Deja que el alma tenga la misma edad que la edad del cielo. Oh. Oh. No somos más que un puñado de mar, una broma de Dios, un capricho del sol del jardín del cielo. No damos pie entre tanto tic-tac, entre tanto Big Bang, solo un grano de sal en el mar del cielo. Calma, todo está en calma, deja que el beso dure, deja que el tiempo cure, deja que el alma tenga la misma edad que la edad del cielo, la misma edad que la edad del cielo. Calma, todo está en calma. Deja que el beso dure, deja que el tiempo cure, deja que el alma tenga la misma edad que la edad del cielo, la misma edad que la edad del cielo. Calma, todo está en calma, deja que el beso dure, deja que el tiempo cure, deja que el alma la misma edad que la edad del cielo, la misma edad que la edad del cielo.
RAE Argentina al mundo.
Rai, Argentine, 面向世界。
Rai, Argentine, vers le monde.
Rai, Argentina, to the world.
Rai, 世界に向けて、アルゼンチン。
Rai, Argentina, al mundo.
La Rai, Argentina, al mondo.
Rai, Argentinian in die Welt.
Rai, Argentina, al mundo.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie befinden oder wir sind in der Rubrik, unserer Rubrik Argentinien entdecken. Und wir begeben uns diesmal auf die Route der Jesuitenmissionen. Die Jesuitenmissionen waren eine Gruppe von 30 Dörfern, die ab dem 17. Jahrhundert vom katholischen Orden der Gesellschaft Jesu auf dem heutigen Gebiet von Argentinien, Paraguay, Bolivien, Uruguay und Brasilien gegründet wurden. Ihr Hauptziel war die Evangelisierung der Indigenen. Dies war eine von der spanischen Kolonie verkündete Vorgabe. Die Hauptsiedler dieser Missionen waren die Guarani-Indigenen, die die Missionen größtenteils als Zufluchtsort vor der Bedrohung durch portugiesische Söldner nutzten. Diese machten Jagd auf die Eingeborenen, um sie als Sklaven zu verkaufen. Die Missionen waren Teil der ausgedehnten Provincia Paraguaria, die zum Vizekönigreich Peru gehörte. Die Guarani glaubten an die Suche nach einem Land ohne Böses, mit freien, gleichen und guten Menschen, sodass es für die Jesuiten nicht schwer war, den Eingeborenen das Christentum nahezubringen. Durch Musik, den Gebrauch von Guarani und Spanisch als Zweitsprache, die Vermittlung von Handwerksberufen und vor allem durch den Schutz in geplanten und befestigten Städten vor Angriffen der Portugiesen oder feindlicher indigener Völker war die Evangelisierung nicht so grausam wie in anderen Fällen.
Porque en la areca y consuelo mi linda paloma blanca. Ay, mira un dorado paya.
Die UNESCO erklärte mehrere der vor dem Dschungel und vor Plünderern geretteten Reduktionen, die noch etwas von der ursprünglichen Pracht ihrer Gebäude bewahrt hatten, zum Weltkulturerbe. In Argentinien sind die Ruinen und ein Teil der Rekonstruktionen in den Provinzen Misiones und Corrientes im Nordosten des Landes zu sehen. Im Gebiet der heutigen argentinischen Provinz Misiones, an der Grenze zu Brasilien, konzentrierte sich die größte Anzahl von Reduktionen auf argentinischem Gebiet. Die 12 wurden zwischen den Flüssen Paraná und Uruguay gegründet, in dem Gebiet, in dem die beiden Flüsse am nächsten beieinander fließen. Hier befinden sich San Ignacio Mini, Loreto, Santa Ana, Corpus, Candelaria, San José, Apóstoles, Concepción, Santa María la Mayor, Mártires und San Javier. Die Reduktion von San Ignacio, bekannt als die Ruinen von San Ignacio, liegt etwa 1035 Kilometer von Buenos Aires entfernt. Sie wurde Mitte des 20. Jahrhunderts aus dem Dschungel gerettet. Die Natur hatte Besitz ergriffen von den Ruinen, die zusätzlich durch Plünderungen geschädigt worden waren. Chroniken zufolge hatte die Reduktion in ihrer Blütezeit eine stabile Bevölkerung von 4000 Menschen. Ihre Nähe zum Paraná-Fluss ermöglichte ihr einen regen Handel mit anderen Reduktionen und mit der kreolischen Bevölkerung in den umliegenden Gebieten. Sie wurde von dem mittlerweile heilig gesprochenen Roque González de Santa Cruz gegründet. Heute wird auf dem zentralen Platz eine Multimedia-Show über die Geschichte der Missionen gezeigt. Die Missionen von San Carlos, Santo Tomé, La Cruz und Chapéu wurden auf dem Gebiet der heutigen argentinischen Provinz Corrientes im Nordosten des Landes gegründet. Zu Beginn des 18. Jahrhunderts wurde Chapéu die größte Mission in der Region. Sie wurde am Ufer des Uruguay-Flusses gegründet und hatte etwa 10.000 Einwohner. Hauptsächlich Charrua, Guarani und Boan-Indigene. Chroniken zufolge war die Siedlung so wohlhabend und auch hochgebildet, sodass oft eine Mischung aus Guarani, Spanisch und dem Latein der Mission gesprochen wurde. Aufgrund der Macht, die die Missionen allmählich ausübten, ordnete der spanische König 1776 die vollständige Ausweisung der Jesuiten an. Mit der Konfiszierung ihres Besitzes wurden königstreue Verwalter eingesetzt. So wurde der Spanier Juan de San Martín Gouverneur von Chapéu. Nach der offiziellen Geschichtsschreibung wurde dort sein Sohn José de San Martín, der spätere Befreier Amerikas und Vater der argentinischen Nation, geboren. Nach der argentinischen Geschichtsrevision war José de San Martín jedoch der Sohn des Spaniers Diego Alvear und der Guarani-Indigenen Rosa Guarú, einer jungen Frau, die in einigen historischen Dokumenten nur als ein Kindermädchen auftaucht. In Chapéu etwa 720 Kilometer von Buenos Aires entfernt, können Sie neben den Ruinen der Mission und dem Geburtshaus von San Martín auch das San Martín Museum und das Museum Sargento Cabral besuchen. Außerdem das Jesuitenmuseum und die örtliche Kirche, in dem die offiziellen Eltern von San Martín beigesetzt sind. Thank you. Zur gleichen Zeit, als die Gründungen wuchsen und aufgrund des Vormarsches der Portugiesen auf die Dörfer und Siedler, organisierten die Jesuiten Guarani-Milizen. Diese umfassten bis zu 6000 Indigene. Sie waren in der Taktik des Dschungelkriegs und der Verteidigung der Missionen ausgebildet. Diese militärische und wirtschaftliche Macht war in den Augen des spanischen Königs und der königlichen Beamten in den Kolonien der Anfang vom Ende der Missionen. Mit der Vertreibung der Jesuiten begann der Niedergang der Missionen. Viele der Indigenen kehrten in den Dschungel zurück, andere wurden als Sklaven gefangen genommen. Nach und nach wurde die wirtschaftliche und kulturelle Pracht vom Dschungel verschluckt. Abgesehen von der Bedeutung des Plans, die Indigenen zu evangelisieren, zeichneten sich die Missionen historisch durch ihre künstlerische Produktion und ihren Synkretismus mit der Weltanschauung der Guarani aus. Es gibt zahlreiche Zeugnisse über das Leben in diesen fast utopischen Städten inmitten des Dschungels, die Voltaire einst als Triumph der Menschlichkeit bezeichnete. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben gehört in unserer Reihe Argentinien entdecken über unseren Beitrag über die Route der Jesuitenmissionen. Die Produktion, dafür war verantwortlich Silvana Avellaneda, für die Technik Guillermo Vega, und der Vortrag kam von mir, von Markus Christoph. Ich hoffe, das hat Ihr Interesse gefunden.
RAE, Argentine vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentine.
RAE, Argentina au mundo.
RAE, Argentina al mondo.
RAE, Argentinian in die Welt.
RAE, Argentina al mundo.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören weiterhin RAE, Radio Argentinien in die Welt, den internationalen Dienst des argentinischen Radios. Ja, wir sind hier live in Buenos Aires, es ist 17.56 Uhr und was will uns das sagen? Es sagt uns, dass unsere heutige Sendezeit sich ihrem Ende entgegenneigt und ich möchte noch einmal Guillermo Vega an der Technik danken. Ja, mein Name ist Markus Christoph. Ich möchte nicht versäumen, Sie darauf hinzuweisen, dass Sie uns gerne oder sehr gerne Hörerpost schicken können an die E-Mail-Adresse rae@gmail.com. Das würde uns freuen. Anregungen, Kritik, Hinweise immer sehr willkommen. Ja, des Weiteren noch der Hinweis, dass bereits morgen erneut die Gelegenheit besteht, das deutschsprachige Programm von RAE zu hören. Wieder um 17 Uhr nach argentinischer Uhrzeit und 20 Uhr nach Weltzeit. Würde mich freuen, wenn Sie dann wieder mit dabei wären. Bis dahin verbleibe ich mit besten Grüßen. Machen Sie es gut und auf Wiederhören.